HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Manuel Mengoni steht in einer Lagerhalle. Vor nicht mal 7 Wochen hat er hier seine Brauerei eröffnet. In Molenbeek, dem Brüsseler Stadtteil, der eher für Terror als für Bier bekannt ist.
Belgien ist ein kleines Land, aber auch ein sehr kompliziertes Land.
Nach den Explosionen am Brüsseler Hauptbahnhof hat die Polizei die Wohnung des mutmaßlichen Attentäters durchsucht.
Wir haben 3 offizielle Sprachen, Niederländisch, Französisch und Deutsch.
Jede Region hat ihre eigenen ganz typischen Gerichte. Wir bringen das hier zusammen und unsere Gäste können so die belgische Küche entdecken.
Brüssel, je t'aime. Brüssel hat viele Identitäten. Hier leben Flamen und Wallonen. Hier prägen Afrikaner ein Stadtviertel namens Matonger, wo Gerüche und Geschäfte an den Kongo erinnern. Ebenfalls Teil von Brüssel ist das überwiegend von muslimischen Migranten bewohnte Molenbeek. Es genießt seit den jüngsten Terroranschlägen einen schlechten Ruf. Aber wer sich zum Beispiel für die Architektur des Jugendstils begeistert, der kommt in Brüssel auch auf seine Kosten. Er prägt ganze Straßenzüge der belgischen Metropole. Und dann natürlich das Brüssel der Europäischen Union und der NATO. Die Hauptquartiere dieser Institutionen sind ästhetisch zwar nicht ganz so ansprechend, sie stehen aber für Macht und Einfluss, gehören zum Selbstbewusstsein der Stadt und ihrer Bewohner. Heute besuchen wir Belgien auf unserer Tagweltreise und beginnen in Brüssel, wo alles dicht beieinander liegt. Das Heute und das Gestern in Gestalt der Geschichte um 1900, die auch verbunden ist mit der Großmannssucht Leopolds II. Und seiner Kolonialpolitik. Der Kerl war ein rücksichtsloser Ausbeuter, was dem Land zugute kam, denn es wurde reich. Und dieser Reichtum sprudelte aus dem Kongotal nach Belgien und ließ Brüssel zur europäischen Metropole werden, zu einem Kraftzentrum der modernen Kunst und für einige Jahre auch zum Hauptschauplatz des Jugendstils in Europa. Dieser als Art Nouveau bekannte Jugendstil wurde rasch auch als Kongo-Stil bekannt. Warum? Weil die Zierformen an exotische Früchte und Gewächse erinnerten. Aber auch, weil Kolonie gleich Reichtum gleich Kunstgenuss hieß. Birgit Schmeitzner nimmt uns mit auf einen Stadtrundgang durch Brüssel.
Was da in Brüssel in den 60er Jahren geschah, kann man wahrlich radikal nennen. Ganze Straßenzüge alter Stadtvillen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Man wollte Platz für Neues, meist deutlich Schmuckloseres schaffen. Dieser Kahlschlag hat einen Namen und er ist nicht gerade ein Kompliment für die belgische Hauptstadt. Denn, so erklärt Kunsthistoriker Valentin Thays, man spricht von Brüsselisation.
Das ist ein Synonym zu sagen, so wie es in Brüssel ist. Alles in Chaos, Gebäudeabrisse wieder auf Neues aufbauen. Genau weil in den 60er Jahren keine Stadtplanung gegeben hat.
Und so sind über das gesamte Stadtgebiet Brüssels verteilt nur einige hundert Häuser aus der glanzvollen Zeit des Jugendstils stehen geblieben. In Belgien gilt der Architekt Victor Horta als Wegbereiter dieses Stils. Ein Mann, der Ende des 19. Jahrhunderts für reiche industriellen Familien ganz neue Häuser entwarf und damit sehr schnell in ganz Europa bekannt wurde. Hortas Häuser waren bis ins letzte Detail durchdachte Gesamtkunstwerke. Eine Herangehensweise, die Martin Kistner fasziniert. Kistner lebt selbst in einem Jugendstil-Landhaus in Bayreuth und bekommt bei dem Spaziergang durch Brüssel leuchtende Augen.
Beeindruckend, das war einfach diese Architekten, dass sie sich hinsetzen und ein Haus von A bis Z planen. Das heißt, von der Fassade bis über die Möbel, die Fußböden, die Wände, sogar die Schlüssellöcher.
Alles musste zusammenpassen. Kein Wunder, dass sich die Bauarbeiten hinzogen und auch viel Geld verschlangen. Ein Horta-Haus kostete etwa das 50-fache von anderen normalen Häusern. Was auch daran lag, dass die für damalige Zeiten modernste Technik eingebaut wurde.
Gasheizung, Toiletten mit Wasserspülung, warmes Wasser, Klimatisierung. Da hat Horta sich sehr mit beschäftigt. So, er hat auch eine Seite, dass man Ingenieur nennt.
Das spiegelte sich auch in der Konstruktion der Gebäude wider. Horter ersetzte Mauern durch schlanke Stahlkonstruktionen, eine architektonische Revolution, die die Häuser weitläufiger und lichter wirken ließ. Schön zu sehen in seinem Erstlingswerk der Stadtvilla, die Horter 1893 für den Mathematiker Edmund Tassel gebaut hatte. Dazu kamen fließende, asymmetrische Linien, die sich in Geländern, Ornamenten an den Wänden, in den farbigen Tiffany-Glasscheiben wiederfanden.
Still Spaghetti. Im Deutschen sagt man Peitschenschlagmotiv.
So manches, gerade im Inneren, glänzte golden. Aber für die Münchnerin Gabriele Schmidt-Scholl ist das nicht das Entscheidende.
Das Glänzende bestrickt mich, aber das Verspielte ist halt eigentlich das, was mir mehr auffällt dran.
Doch dieses Verspielte war nicht lange in. Der Art Nouveau verlor nach wenigen Jahren seine Anziehungskraft. Victor Horter veränderte seinen Stil, verkaufte sein Wohn- und Atelierhaus, in dem heute das denkmalgeschützte Horter-Museum untergebracht ist. Viele von Horter entworfene Gebäude wurden abgerissen, weil man mit Apartmenthäusern mehr Geld verdienen konnte. Und dem Kunsthistoriker Valentin Theis zufolge gab es noch einen anderen Grund.
In die 50er Jahren hat man es angesehen als Kitsch. Verwöhnten Geschmack von verwöhnter Bürgerei.
Irgendwie künstlerisch affektiert eben. Inzwischen jedoch spürt man in Brüssel durchaus wieder Stolz auf die verbliebenen Jugendstilbauten.
Und diesen Stil bezeichnete der britische Designer William Morris mal als schweinischen Luxus, das großbürgerliche Heim als Ort der Weltflucht und des Wunsches zur Weltbeherrschung. Sie hören den Tag auf Weltreise in HR2 Kultur. Heute sind wir in Brüssel unterwegs, wo die europäische Abrissbirne viel Verdruss und auch Grau gebracht hat. Aber es gibt auch die Inseln mit Jazzkneipen, Esslokalen, Rasenflächen, Quartiers. Und eines dieser Quartiers ist aus der Brüsseler Stadtteil Molenbeek, der als Terrornest international berühmt wurde. Die Anschläge auf den Bataclan in Paris 2015 sowie auch die Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016, bei denen 32 Menschen ums Leben kamen und mehr als 300 verletzt wurden, war in Molenbeek geplant worden. Erst kürzlich, nach einem Anschlagsversuch Ende Juni, geriet Molenbeek wieder in die Schlagzeilen, weil der 36 Jahre alte Marokkaner, der ein Blutbad im Brüsseler Zentralbahnhof geplant hatte, aus Molenbeek stammte. Andreas Meyer-Feiß ist unser Korrespondent in Brüssel. Warum immer wieder Molenbeek? Warum ist Molenbeek offenbar ein Rückzugsort für Terroristen?
Ja, ganz einfach, weil dort besonders viele Migranten leben, vor allem marokkanischstämmige Migranten, nicht nur aus Belgien, sondern auch aus Frankreich, leben dort, weil es ihnen relativ gut geht. Besser zum Beispiel in Molenbeek für sie zu leben, als zum Beispiel in den Banlieues von Paris, die viel stärker von der Gesellschaft abgeschnitten sind. Also Molenbeek ist kein Ghetto, sondern man kommt da rein. Es gibt ein Designmuseum, es gibt viele Kneipen, aber es gibt eben auch diese Szene, die sich dort konzentriert hat. Und warum ausgerechnet Molenbeek? Das liegt ganz einfach an einer ja wohl politisch gewollten Verwahrlosung einer Bevölkerungsgruppe in diesem Stadtteil. Es fehlten Investitionsprogramme, es fehlte auch ein bisschen der politische Wille, etwas zu tun. Und zum Beispiel ist es ganz normal, dass saudische Hassprediger ein Visum in Belgien bekommen haben, um dort eben nach Molenbeek zu gehen, weil sie dort ihre Kontakte hatten. Aber man muss auch sagen, Molenbeek ist nicht der schlimmste Stadtteil in Belgien. Es gibt viele dieser islamistischen Zellen, auch zum Beispiel in Flandern, in Antwerpen, über die weniger gesprochen wird. Aber eben die Attentäter oder die Drahtzieher von Paris hatten Kontakte in diesen Stadtteil und darum steht er natürlich im Mittelpunkt.
Nach den Anschlägen von Paris und vor allem auch nach denen in Brüssel wurde ja ganz schnell vom Failed State gesprochen, vom Kompetenzchaos und vom flämisch-wallonischen Zerwürfnissen, die eine effektive Verfolgung eben von Extremisten verhinderten. Es wurden Gesetze verschärft, es sollte aufgeräumt werden, zumindest mal in Molenbeek und zwar durch zusätzliche Polizei. Aber es ist immer wieder zu lesen, dass diese, ich sag mal, kritische Masse, die einem extremen Extremismus angehört, Sie haben gerade von den saudi-arabischen Predigern gesprochen, gewachsen sein soll. Ist das so?
Also ich glaube, man spürt das nicht mehr so nach den Anschlägen, denn es gab zum Beispiel nach den Paris-Attentaten in Molenbeek den Versuch, den Stadtteil reinzuwaschen. Also es gab Demonstrationen von marokkanischstämmigen Bewohnern zusammen mit den Belgiern, mit den Menschen, die sich als Original-Brüsseler verstehen. Aber da hat eigentlich das Problem schon angefangen. Und nachdem wenige Monate später dann in Brüssel ein Anschlag verübt wurde, am Flughafen und in der U-Bahn-Station, dann wurde das Ganze noch schlimmer. Tatsächlich, das konzentrierte sich da und man merkt das eben auch heute schon, wie die Polizei Menschen mit dunklen Haaren oder einer dunklen Hautfarbe ins Visier nimmt. Die müssen sich dann rechtfertigen. Und wenn sie schweigen, geraten sie dann auch schnell in Verdacht zu sympathisieren mit den Islamisten. Und für viele, ja, verbinden sie eben automatisch mit dem Terror. Das ist schlimmer geworden. Also man hat noch einige gesehen, die sich zum Beispiel auch entsprechend gekleidet haben. Vor den Anschlägen jetzt nicht mehr. Also die ganze Szene ist noch mehr verdrängt in die Hinterhöfe. Und das macht die Sache natürlich nicht besser.
32 Menschen kamen bei den Anschlägen in Brüssel im vergangenen Jahr ums Leben. Mehr als 300 Verletzte hat es gegeben. Wie sehr hat das Brüssel, die Metropole, eigentlich verändert? Patrouillieren immer noch Soldaten vor öffentlichen Gebäuden, auf öffentlichen Plätzen und vor den Metrostationen?
Also es ist schlimm, das zu sehen, wie eng oder wie man sich eigentlich gewöhnt an so eine scheinbare Bedrohungslage. Ob sie jetzt noch wirklich existiert oder nicht, weiß kein Mensch. Aber das Bild ist eben klar. Es sind Soldaten in Dreier-, Vierer- oder Fünfergruppen, die überall zu sehen sind. Vor den Lokalen, wo Tische draußen stehen, patrouillieren sie Touristen, die sie fotografieren wollen zum Beispiel. Dann kommen die Soldaten hin und wollen die Bilder gelöscht bekommen. Also es ist schon eine eigenartige Atmosphäre. Interessant ist aber auch, alle haben sich daran gewöhnt. Die Soldaten, die zum Beispiel in den U-Bahnhöfen stehen, die müssen jetzt alle paar Minuten jemanden den Weg weisen. Sie werden als Auskunftsperson sozusagen missbraucht. Gleichzeitig aber sollen sie auch Sicherheit geben oder zumindest das Gefühl der Sicherheit. Aber die Brüsseler wissen natürlich ganz genau, das ist nur ein Scheingefühl. Sie werden nichts verhindern können, wenn etwas passiert. Denn diese Soldaten patrouillieren ja nicht erst seit den Brüsseler Anschlägen, sondern schon nach den Pariser Attentaten hat man das so hier gemacht. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Man nimmt es hin, man duldet es. Es ist ein Gefühl von Sicherheit, das aber in Wirklichkeit keine wirkliche Sicherheit bietet, aber sichtbar im Alltag.
Und wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich auch daran gewöhnt, als Korrespondent, der in dieser Stadt lebt und sich in ihr bewegt? Fahren Sie lieber Fahrrad statt Metro?
Also ich war früher immer in dieser Metrostation ausgestiegen, in der dann der Anschlag passiert ist und danach bin ich nie mehr wieder reingegangen. Ich bin zu Fuß gegangen, weil ich dachte, nein, das will ich einfach nicht mehr. Das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. An Flughafen gehe ich natürlich, ganz normal. Aber das zeigt eben auch, dass sich so die Gefühle ändern. Aber die Brüsseler haben darüber auch gesprochen. Es ist schon interessant zu sehen, wie sie doch auch über das, was so posttraumatische Belastungsstörungen sind. Das ist ein ganz großes Thema geworden in Brüssel. Nicht nur für diejenigen, die unmittelbar dabei gewesen sind. Hunderte, die das miterlebt haben in der U-Bahn, sondern auch für alle anderen, für die sich das Leben etwas verändert hat. Das ist zum Thema gemacht worden. Und ich glaube, das hat einen gewissen Erfolg gebracht auch. Also die Brüsseler gehen liebevoll und selbstverständlich mit ihrer Stadt um und sie sind fest entschlossen, sich von dieser Bedrohung auch nicht in irgendeiner Weise einschüchtern zu lassen.
Andreas Meyer-Feist, danke für die erste Runde. Die zweite folgt in ein paar Minuten. Lassen wir jetzt erstmal Konstanty Ildefons Galczynski ran. Das ist ein polnischer Dichter, der einen Sonntag in Brüssel verbrachte, und zwar im Jahr 1970.
Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Brüssel hat seinen Charme. Laufen im Regen tut wohl nahe der Galerie des Beaux-Arts. Das Bier gleich an der Ecke, unter dem Aushang Ange d'Or und die Blumen und Früchte gegenüber dem Gare du Nord. Dort, wenn man Lust hat auf Mädels und den Weinkrug, glänzend wie reines Gold, wenn es regnet. Das Hotel Duc de Brabant. Pistolet die Brötchen, den Kaffee nennt man Filtre. Die beleibte Venus von Belgien trägt in ihrem Haar die Myrte. Und sie setzen sich und sagen, »Oh, Mademoiselle«, zu dieser Venus, »ich bitte Sie, embrassons-nous, ma belle.« Und natürlich, sie küssen sie, gleich unter dem Ohr, genau da. Es ist Sonntag in Brüssel, im Hotel Duc de Brabant. Und am Abend, meine Lieben, am Abend, oh yes, tauchen die Amerikaner auf, die Tränen lachen. Sie halten die Straßenbahnen an, spielen Psalm auf den Gitarren, den Mond dem Himmel holen, für 1,5 silberne Dollar. Die Straße, wie ein tanzlustiges Mädel, läuft vor den Verrückten davon. Sie stecken ihr eine Tulpe ins Haar, wie in den Nebel. Das ist Sonntag in Brüssel, über uns und hinter uns. Ein klingelnder Baum aus Silber, bedeckt mit Zuckerguss.
Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Brüssel hat seinen Charme. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir sind auf Sommerreise, heute unterwegs in Brüssel und machen uns von dort auf, das kleine Belgien zu erkunden. Das ist gegensätzlich, wie wir noch erfahren werden, aber auch, was man schon merkt, auch es setzt auf die Atomkraft. So als hätten die Verantwortlichen nie gehört, dass Deutschland zum Beispiel den Ausstieg besiegelt hat. Belgien mit seinen 11 Millionen Einwohnern hat zwar nur 2 Atomkraftwerke mit 7 Meilern, aber diese beiden Kraftwerke genießen ein denkbar schlechten Ruf. Der Grund ist die Pannenstatistik.
Belgien setzt auf die Kernkraft und vertraut ihr grenzenlos. Wenn in Brüssel die wichtigsten Verkehrstunnel wegen Einsturzgefahr geschlossen werden, dann ist das eine Katastrophe. Wenn in belgischen Atomkraftwerken Risse auftreten, dann ist das fast normal. Die Tests sind noch im Gange, erklärte Anne-Sophie Huger vom belgischen Versorger Electrabel nach dem letzten Störfall und einer Totalabschaltung. Es gibt Zwischenergebnisse, die sehen nicht gut aus. Wir haben noch keine Endergebnisse. Bis dahin können wir keine Schlussfolgerungen ziehen, in welche Richtung auch immer. Die meisten Belgier interessiert nicht wirklich, warum es immer wieder Probleme gibt und ob die gefährlich werden könnten. Sie fürchten etwas anderes, die Folgen für ihren Alltag, dass sie bei Kerzenlicht zu Hause sitzen müssen, weil die Meiler kaputt sind. Die Möglichkeit des Stromimports, die bleibt uns natürlich auch, sagt der Bürgermeister von Oostende, Joan van de Lanot. Aber da bräuchten wir 15 Kilometer Kabel zu einem Gaskraftwerk in den Niederlanden. Die genehmigt zu bekommen, das dauert lang. Das Verfahren ist schrecklich kompliziert. Aber wir brauchen Strom, so viel wie möglich. Einfacher als 15 Kilometer Kabel zu ziehen, scheint da schon der Import aus französischen Atomkraftwerken. Aber hier macht die veraltete Infrastruktur nicht mit. Was also tun, wenn Meiler und Kabel schlapp machen? Notstromaggregate. Viele Fabriken haben schon Generatoren. Sie müssen sie nur anschalten. In Deutschland würden solche Äußerungen einen Shitstorm auslösen. In Belgien geht er in eine andere Richtung los. Kritik an allen, die gegen belgische Atommeiler klagen. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Beschwerde bei der EU und der UNO eingelegt. Die belgische Regierung findet das unmöglich und unangemessen. Für den belgischen Strommarktexperten Yvon Ella ist das aber eine gute Chance, endlich ernst zu machen mit dem Atomausstieg. Notwendigerweise. Wenn es weniger Strom gibt, dann wird Strom jetzt erstmal teurer. Mit höheren Einnahmen kann man endlich die Energiewende finanzieren. Wir haben zu viel Atomkraft. Wir haben keine Vision für die Zukunft wie in Deutschland. Aber das hat zwangsläufig Auswirkungen auf den Preis. Nicht nur veraltete Technik macht der belgischen Atomlobby zu schaffen, auch die Terrorgefahr. Der Leiter eines Kernforschungszentrums wurde ausspioniert. Ein Video dazu fand die Polizei in der Wohnung eines Terrorverdächtigen aus der Brüsseler Islamistenszene. Der Vorgang liegt monatelang zurück, aber erst im Februar wurde die Öffentlichkeit informiert. Und vom Sprecher der belgischen Atomaufsicht, Sébastien Berg, gab es nur Beruhigungsfloskeln. Die Beschäftigten sämtlicher Atomanlagen wurden aufgefordert, wachsam zu sein. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verstärkt. Alle sollen aufpassen, wer in die Anlagen gehört und wer nicht. Die Gefahr, dass ein Terrorist einen Beschäftigten kidnappt, um einzudringen in die Atomanlagen, ist natürlich gegeben, räumt die belgische Atomexpertin Nelis Gerling ein. Aber so einfach ist das nicht. Noch ist in Belgien die Angst vor einem Blackout größer als die Furcht vor einem Störfall. Das könnte sich schnell ändern.
Bereits 2003 beschloss die belgische Regierung einen Atomausstieg bis zum Jahr 2025 und plante dazu, einige Reaktoren schon 2015 vom Netz zu nehmen. Doch trotz wiederholter Pannen werden eben auch diese Reaktoren nach derzeitiger Planung frühestens 2022 abgeschaltet. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Es gibt einen permanenten An-Aus-Modus. Die beiden AKW sind mal vom Netz genommen worden, dann aber wieder in Betrieb gegangen. Wie ist dieses Verhalten der belgischen Regierung zu erklären?
Ja, zum einen ist es natürlich Bequemlichkeit. Es ist bequem zu sagen, wir machen erstmal weiter, solange das irgendwie noch geht, denn wir brauchen den Strom. Zwei Drittel der Energie kommt eben aus diesen Atomanlagen und er lässt sich ziemlich billig herstellen. Und dann muss man auch sagen, das Verhältnis vieler Belgien zu ihren Stromanlagen ist etwas leger. Man sagt, Hauptsache es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns was Neues ausdenken. Aber solange es funktioniert, tun wir das einfach nicht. Hat natürlich auch mit dem Land zu tun. Da ist einmal Flandern, da ist einmal die Wallonie, da sind getrennte Regierungen. Da kommen noch mal viele Bezirksregierungen und Bürgermeister dazu. Jeder hat ein eigenes Interesse und man muss sich irgendwie zusammenfinden. Das war schon eine Sensation, als man vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, wir machen den Atomausstieg. Aber ebenso wenig verwunderlich ist es dann, wenn man dieses Papier erstmal beiseite legt und wartet, was passiert. Und man vertraut eben auf die Technik und auf die eigenen Forscher, solange es eben funktioniert. Bis jetzt hat es ja geklappt.
Mhm. Und wir hoffen, dass es auch noch lange klappt. Aber trotz alledem, wie wird das Thema Energiewende in Belgien diskutiert? Ist das überhaupt ein Thema? Wir haben eben in Ihrem Beitrag gehört, es gibt eigentlich keine Vision für die Zukunft. Warum gibt es die nicht?
Ja, ganz einfach, weil der wirtschaftliche Druck fehlt. Energiewende so zu machen, wie das in Deutschland gemacht wurde, also einfach zu beschließen und dann eben auch mit den Konsequenzen zu leben, ist undenkbar in Belgien. Das liegt an der ja relativen Kleinheit, aber auch an den relativ engen wirtschaftlichen Strukturen. Zum Beispiel wird der Strommarkt von einem einzigen Unternehmen bedient, einschließlich Installation Elektrabel. Das ist der Versorger in Belgien. Da gibt es wenig Konkurrenz. Die machen alles bis hin zur Steckdose. Auf die vertraut man natürlich. Und an die will man natürlich nichts rankommen lassen. Energiewende bedeutet natürlich auch erstmal wirtschaftliche Einschränkungen. Der Strom wird teurer. Man muss sich was anderes überlegen. Aber man hat das jetzt getan. In den letzten Jahren gibt es sehr kluge Möglichkeiten, zum Beispiel sich Solaranlagen aufs Dach zu tun. Da gibt es Zuschüsse, die sind etwa so hoch wie die Hälfte der Investition und dann auch nochmal Zuschüsse für den laufenden Betrieb, etwas großzügiger sogar, als das in Deutschland der Fall war. Die werden jetzt genutzt und das ist sozusagen der Einstieg über die Sonne in die Energiewende, der jetzt versucht wird.
Immerhin, auch die deutsche Regierung, habe ich gelesen, beobachtet die Anlagen kritisch und hat formell darum gebeten, diese umstrittenen Reaktoren vom Netz zu nehmen. Pikant an dieser Sache ist nur, dass eine Anfrage der Grünen hierzulande jetzt ergeben hat, dass der Bund über seinen Pensionsfonds sozusagen indirekt Miteigentümer dieser umstrittenen belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel ist. Das verträgt sich nicht wirklich. Was ist darüber in Belgien bekannt?
Ja, da war man natürlich recht froh, dass es ausländische Investoren gibt, die auf ein Unternehmen wie Elektrabel setzen. Offenbar aber nur sehr beschränkt, was man hört, ist das, was Elektrabel, was diese Firma am Pensionsfonds etwa von Nordrhein-Westfalen ausmacht, 0,14%. Ist nicht gerade viel. Wahrscheinlich hat man in Düsseldorf gedacht, naja, das fällt nicht auf. Aber es ist eben doch eine ganze Menge. Man wollte wohl nicht so genau hingucken und dass in diesen Reaktoren Risse von bis zu 17 Zentimeter dokumentiert wurden, das war damals wohl auch noch nicht so richtig bekannt oder man hat die Augen davor verschlossen. Und ohne diese Intervention hätte es wohl da auch gar keine Änderung gegeben, denn finanziell bietet dieses Unternehmen für diesen Fonds relativ viel und deshalb hat man da auch nichts gemacht. Pikant ist es natürlich und es wird natürlich jetzt auch verändert in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, man muss genauer hingucken, was dort gemacht wird.
Nochmal Stichwort Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wir haben das gerade in Ihrem Beitrag gehört, haben jetzt Beschwerde eingereicht bei der UNO und der EU gegen diese maroden belgischen Meiler. Es hat auch eine große Demonstration im Grenzgebiet von Belgien, Deutschland und den Niederlanden Ende Juni gegeben. Da haben sich Zehntausende die Hand gereicht. Aber nochmal ganz kurz zu NRW und Rheinland-Pfalz. Es gibt eine Risikostudie, die von der Städteregion Aachen in Auftrag gegeben wurde. Was werden da für mögliche Folgen prognostiziert, falls es anders kommt, sozusagen als gewünscht?
Ja, die Folgen sind bei einem größeren Störfall, dass eben radioaktive Strahlung entweichen könnte und sehr schnell auch nach Deutschland dann kommen könnte. Der Reaktor Tihange befindet sich 65 Kilometer südwestlich von Aachen. Er gehört zu der gesamten Region dazu und das ist natürlich ein großes Risiko. Interessant ist, dass die Belgier das alles gar nicht so interessiert, außer die Städte in der Umgebung. Es ist ja eine große Region. Aachen gehört dazu, zum Teil die Niederlande, zum Teil Ostbelgien. Und auch einige belgische Gemeinden haben sich diesen Bedenken angeschlossen. Aber es ist eben vor allem eine große Gefahr für die relativ bevölkerungsreiche Region in den angrenzenden Gebieten in Deutschland.
Belgien und die Atomkraft trotz Pannenmeilern gibt es keinen Ausstieg, ähnlich merkwürdig wie das La Mort Subite, der plötzliche Tod, so der Name eines Cafés in Brüssel, das noch heute existiert. Heute sind es Schauspieler und Popsänger und Bürger und Studenten und Touristen natürlich, die im denkmalgeschützten Dekor der Belle Époque Bier aus der eigenen Brauerei genießen. In den 50er Jahren verirrte sich der Balletttänzer und Choreograf Maurice Béjart hierher.
Ich komme an in Brüssel. War es vor 100 Jahren oder vielleicht auch erst gestern? Brüssel, seltsame Stadt, ganz und gar tot, ganz und gar lebendig, maritim ohne Meer und fließend ohne Fluss und schön ohne Schönheit. Schon in den ersten Tagen zieht mich ein Ort besonders an, direkt hinter dem Théâtre de la Monnaie, ein altes Café, überladen mit Paneelen und getrübten Spiegeln, dessen Name pseudo-erotisch-gotisch mir in neonroter Schrift entgegenschreit. La mort subite. Ich trete ein. Hier trinkt man Rös, eine entfernte germanische Verwandte des Biers, das vom Geschmack an leicht schäumenden Cidre erinnert und den Kopf etwas beschwingt, ohne den Magen zu beschweren. Und die wahren Gäste verspeisen Brote, genannt 1900, Meerrettich-Streichkäse auf Graubrot. La mort subite. Ich trete ein, mit der Orchesterpartitur von Le Sacre du Printemps unter dem Arm und meiner alten Tasche, fast mehr schon Müllbeutel, in dem sich Nietzsche in Gesellschaft von löchrigen Ballettanzügen, schmutzigen Handtüchern und alten Socken befindet.
Pseudo-erotisch-gotisch in neonroter Schrift La Mort Subite, ein Café, das es noch heute gibt in Brüssel. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise unterwegs in Belgien. Und jetzt steigen wir mal zur Abwechslung aufs Rad und begeben uns auf den 125 Kilometer langen Radweg der ehemaligen Fennbahn an der deutsch-belgischen Grenze. Dieser Radweg führt durch drei Länder, durch Deutschland, Belgien und Luxemburg, immer entlang der Eisenbahntrasse, die zur Zeit Preußens entstand. War, genauer gesagt von Aachen durch den Naturpark Hohes Venn-Eifel und den Ardennen nach Trois-Vierges in Luxemburg. Aber es gibt auf dieser Strecke ein Kuriosum. Es gilt nämlich die jeweilige nationale Straßenverkehrsordnung und bei einem Unfall gilt auch die einheitliche Notrufnummer 112. Nur wenn, und jetzt wird's merkwürdig, ein Unfall passiert oder eine Strafanzeige gestellt wird auf belgischem Hoheitsgebiet, dann darf die deutsche Polizei nicht tätig werden. Schlimmer geht's eben immer. Dafür ist die Landschaft unglaublich schön. Hinaus über das Hohe Venn, ein Hochplateau, auf dem sich Belgiens höchste Erhebung mit 692 Metern befindet. Malte Pieper nimmt uns mit.
Wenn man heute über die Höhen der Eifel radelt, die Ruhe genießt und den Blick über die wunderbar geschwungene Landschaft beiderseits der deutsch-belgischen Grenze schweifen lässt, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, was hier einmal los war. Nämlich alles andere als Idylle. Das hier war Anfang des 20. Jahrhunderts eine für Deutschland extrem wichtige Bahnstrecke. Sie verband die Kohlereviere von Aachen mit dem damals deutschen Stahlstandort Lothringen. Auch Teile Belgiens gehörten damals noch zu Preußen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist damit aber Schluss. Und der Versailler Vertrag geht sogar noch weiter. Was die gesamte Fennbahnstrecke, also fast alles, wo einst Schienen lagen und wo heute Radweg ist, das alles fällt an Belgien und teilt fortan Deutschland. Bis heute.
Diese Exklaven sind ein Witz,
sagt Herbert Ruhland, der Leiter der Abteilung Grenzgeschichte an der Hochschule der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Ich hätte mir selber mal ein Haus angeguckt in Rötschen, in so einem Neubaugebiet, das war an der Fennbahn. Das war ein ehemaliges Rottenhaus, also ein Arbeiterhaus oder ein Piqueur, ein Meister wohnte da drin. Relativ klein, das Grundstück 1000 Quadratmeter. Das war zwar 5 Kilometer von der belgischen Grenze weg, aber das war Belgien.
Will heißen, Post in dieses Haus mitten in Deutschland geht bis heute offiziell nicht nach Deutschland, sondern nach Belgien. Selbst 98 Jahre nach Unterschrift unter den Versailler Vertrag.
Mir hat mal jemand erzählt, der im Bahnhof in Lammersdorf wohnte. Da ist auch schon ein ganzes Stück in Deutschland drin. Wenn ich da geboren worden wäre, die Eltern waren Deutsche, wäre ich Belgier gewesen. Und meine Mutter ist dann angeblich, jeweils wie ihre drei Kinder geboren worden sind, auf der Tragbare ins Nachbarhaus gebracht worden. Und so habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, sonst wäre ich Belgier.
Lächelt Ostbelgiens Chefhistoriker Ruland. Nun ist die Geschichte mit der Tragbare und der Schwangeren schon einiges her, aber die Probleme, sie bleiben im Grundsatz. Selbst in Europa, selbst 2017 in der EU. Als vor einigen Jahren die Strecke zum Radweg perfekt ausgebaut wird, merken die Verantwortlichen schnell, mal eben ein Radweg ist das hier nicht. Das ist ein Mammutprojekt zwischen drei souveränen Staaten, der Bundesrepublik, dem Königreich Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg, erinnert sich Ostbelgiens Vizeministerpräsidentin Isabel Weikmans.
Es ging also von Fragen, wie muss jetzt der Bau gestaltet werden, welche Genehmigungen muss ich wo anfragen, was darf ich wie machen, weil ich mich auf belgischem Territorium befinde, aber eigentlich als Enklave in Deutschland bin sozusagen. Woran müssen sich dann auch die Unternehmer halten? Welche Gesetzgebung ist jetzt ausschlaggebend?
Und so kam es fast zu einer diplomatischen Krise, als ein belgischer Tankwagen belgisches Benzin neben der belgischen Fernbahnstrecke in einen belgischen Bagger füllte. Der Bagger stand aber eben am Fuß der Strecke und damit schon ein paar Meter in Deutschland. Eigentlich wäre damit Zoll fällig gewesen, ja, sogar in der EU. Doch auch diese Klippe konnte schließlich umschifft werden. Wer heute auf der Strecke unterwegs ist, merkt kaum noch etwas von all dem Streit. Selbst bei einem Unfall, bei dem man sich ja theoretisch eigentlich auf belgischem Staatsgebiet befindet.
Es kommt aber also immer der am schnellsten da ist. Das heißt, es kommt also der Notfalleinsatz dann aus Deutschland, sollte die Einsatzzentrale am nächsten liegen vom Einsatzort oder dann vice versa der belgische Einsatz. Da gilt quasi die gleiche Regelung, die wir aber aufgrund unserer Grenzlage sowieso bereits so vereinbart haben seit vielen Jahren.
Beruhigt Ostbelgiens stellvertretende Ministerpräsidentin. Mit anderen Worten, einem Ausflug auf der 125 Kilometer langen, traumhaften Fernbahn von Aachen nach Luxemburg steht eigentlich nichts mehr entgegen. Nicht einmal unüberbrückbare Steigungen. Der Asphalt schlängelt sich äußerst gemächlich die Höhen der Eifel hinauf. Der Grund, weil es sonst früher die Züge nicht nach oben geschafft hätten, sind die Steigungen bis heute auf maximal 2% begrenzt.
Der Fennbahn-Radweg mit Rottenhaus. Schon mal gehört, ich nicht. Einer der längsten Bahntrassenwege Europas und für Ostbelgien ein Meilenstein in der touristischen Infrastruktur. Für viele ist Belgien nur ein Durchgangsland, in dem die Autobahnen nachts beleuchtet sind. Und nach den Terroranschlägen im vergangenen Jahr ging die Zahl der Touristen in einigen Monaten um fast 50% zurück. Andreas Meyer-Feist, Belgien beklagte heftige Einbußen. Hat sich die Lage jetzt konsolidiert?
Ja, das kann man sagen. Also es fahren wieder mehr Leute nach Belgien, natürlich vor allem, um die Städte in Flandern zu sehen. Brügge zum Beispiel, Antwerpen, auch viele aus Übersee. Also wenn man jetzt in Brügge ist in diesen Tagen, da kann man kaum durch die Altstadt kommen, ohne Horden von jungen Amerikanern zu sehen oder auch Reisegruppen aus China mit Fähnchen, die sich überhaupt gar nicht darum kümmern, was sonst in Belgien passiert, die sich auch nicht darum kümmern, ob sie jetzt in Belgien sind. Sie sind in Europa, in einer der schönsten und ältesten Städte Europas, wenn sie in Brügge sind. Und das reicht ihnen dann auch.
Bleiben wir noch mal eben in Brüssel, wo Sie leben. Es gibt Menschen, die sagen, Brüssel sei wie eine vergilbte Kneipe, die abends früh schließe. In der Innenstadt wohnten eigentlich nur die Concierge, um die Bürogebäude zu hüten. Wie erleben Sie diese Stadt und was bietet sie?
Also wenn man sich nur in diesem Europaviertel aufhält, dann ist das fürchterlich. Und deshalb kenne ich auch sehr viele Leute, die sagen, Brüssel einmal und nie wieder. Die waren eben nur da, wo die Europäische Kommission ist und sonst nirgends. Aber schon ein paar Meter weiter sieht das eben ganz anders aus. Da hat man eben auch wunderbare Straßenzüge mit den Gebäuden von Victor Horta, aber auch ähnlich gestaltete Gebäude. Die Brüsseler haben es sich sehr schön gemacht und sie haben auch ein Gefühl, schön zu leben. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Paris, fast noch besser. Dem Gegensatz zu vielen unseren Städten hat man eine gute Infrastruktur, Laden- und Kneipenszene direkt in den Straßen. Also es gibt keine Innenstadtstraßen, wo nichts ist außer H&M oder sonst etwas, sondern es gibt eben enge Häuser, die aneinander stehen. Der flämische Stil macht sich bemerkbar und unten ist immer eine Kneipe oder ein kleiner Laden. Und diese Struktur wird auch von der Stadt unterstützt und gefördert. Nicht alles wirft ja nun auch so einen Gewinn ab. Und die Menschen sitzen dann auch im Sommer auf der Straße. Es ist lebendig und schön. Und das spürt man natürlich auch in Brüssel. Eben nicht, wenn man dort ist, wo die europäischen Institutionen sind. Aber die sind auch mehr oder weniger reingesprengt worden in diese Altstadt. Das sieht man. Das schöne Brüssel beginnt gleich ein paar Meter weiter.
Sie haben gerade eben schon von Brügge gesprochen, eine Kulturmetropole mit neuen Museen und renovierter Oper und einem spektakulären Bahnhof, wie ich gelesen habe. Da kann man schön Boot fahren auf den berühmten Kanälen und das wird auch, wie Sie uns gerade eben erzählt haben, offenbar auch gerne und viel angenommen. Wie sieht es in anderen Perlen aus in Belgien? Antwerpen, Gent, Rennes, Charleroi, Mons, die Kulturhauptstadt 2015, Ostende. Buhlen die alle um Touristen und machen sich schön?
Das kann man so sagen. Am meisten natürlich Brügge, 700 gegründet, eine der reichsten Städte der vergangenen Zeit, dann jahrhundertelang heruntergekommen und deswegen auch konserviert. Also es gab jahrhundertelang kein Geld, da irgendetwas Neues zu bauen. Darum ist diese alte Hansestadt eigentlich so erhalten, wie sie ja um 1485 noch bestand. Damals gab es da ziemlich viel wirtschaftlichen Ärger, weil der Hafen nicht mehr funktioniert hat, eine Schifffahrtsstraße zur Nordsee versandete. Und ganz in der Nähe die anderen großen Städte wie Gent oder Antwerpen mit Universitäten, mit einer sehr lebendigen Studentenszene und nicht zu vergessen natürlich die Ostsee. Die Ostseestrände, mit denen wir Deutsche auch viel zu tun haben, denn in der Zeit des Nationalsozialismus sind viele Künstler, viele Schriftsteller dort gewesen, in Ostende zum Beispiel, wie Josef Roth, die sich dort niedergelassen haben, die geglaubt haben, dort sicher zu sein vor den Nazis. Wenn man heute von Köln nach Ostende fährt, in etwa 2 Stunden, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie man diese Region ja als sicher einschätzen konnte, wenn man so nah eigentlich an Deutschland dran war. Aber damals dachten das die Menschen und die haben eben auch diese Region geprägt bis heute. Mhm. Das merkt man zum Beispiel auch in Ostende, nicht nur ein Badeort, sondern eben auch noch ein Ort, in dem intellektuelles Leben der Vergangenheit noch heute spürbar ist.
Das Meer ist vermutlich richtig kalt. Die Küste ist 67 Kilometer lang. Das heißt, ein Besuch in De Haan oder Nocke oder wie Sie gerade erzählt haben, Ostende oder Het Twin, habe ich gelernt, ein Naturschutzgebiet, lohnt sich allemal.
Ja, man muss schon ein Gefühl für Hässlichkeit auch mitbringen, wenn man sich umdreht. Denn die Küste ist verbaut und zwar über viele, viele Kilometer verbaut zwischen der französischen Grenze und eben auch der Grenze zu den Niederlanden. Dort, wo auch die berühmte Kustram fährt, die Straßenbahn, ist eine einzige Reihe von Hochhäusern, die in den 50er, 60er und 70er Jahren errichtet wurde unter einem sehr seltsamen, aber scheinbar auch hochdemokratischen Credo. Jeder Belgier sollte seine Wohnung mit Meerblick bekommen und sei es auch im 20. Stockwerk, hat er bekommen. Aber wenn ich dort bin, ich sehe immer viele leerstehende Wohnungen. Ich glaube, das ist die größte Ferienwohnungskolonie, die nicht bewohnt wird. Der typische Belgier fährt dort an einem Tag hin und am Abend mit dem Zug wieder zurück. Das reicht eigentlich, um das Meer zu genießen und eben auch die Naturschutzgebiete. Wenn man in die richtige Richtung guckt, das heißt Richtung Meer schaut und sich nicht umdreht.
Brüssel, das ist natürlich in vielen Regionen dieser Welt so, ne? Viel ist verbaut am Meer und man muss dann tatsächlich in die richtige Richtung schauen. Aber Brüssel ist ja zugleich eine von 3 Regionen Belgiens. Die beiden anderen sind, Sie haben es angesprochen, Flandern und Wallonien. Und diese Dreiteilung spiegelt sich eben auch in der Sprache wieder, im Französischen, im Niederländischen und in einigen Gebieten. Ganz im Osten ist die deutschsprachige Gemeinschaft zu finden. Das führt zu Spannungen zwischen dem niederländischsprachigen Norden und dem französischsprachigen Süden. Bekommt eigentlich der gemeine Tourist davon etwas mit, weil er vielleicht weder Niederländisch noch Französisch sprechen kann?
Also die Umgangssprache auch zwischen vielen Belgiern ist Englisch geworden. Also beobachte ich in vielen Bereichen in Brüssel, wo ja 2 Sprachen gleichwertig installiert wurden, nämlich Französisch und Niederländisch. Nur die Belgier sprechen nicht gut. Die französischsprachigen Belgier sprechen zum Beispiel kaum Niederländisch. Sie haben in der Schule 1 Stunde in der Woche in den ersten 4 Jahren und das war's. Umgekehrt ist es genau das Gleiche. Also es gibt kaum wirkliche Verständigungsmöglichkeiten. Im Zug sehe ich manchmal Studenten, die dann doch miteinander ins Gespräch kommen, sich erstmal überlegen, in welcher Sprache kann ich das am besten tun. Aber Englisch ist sozusagen die Sprache, wo sich beide Volksgruppen, möchte ich mal so sagen, verständigen können. Denn es ist ja kein zweisprachiges Land. Es ist ein Land mit 2 ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die irgendwie zusammenhalten wollen und müssen. Früher war das schwieriger. Heute hat man sich aber aneinander gewöhnt.
Andreas Meyer-Feist, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir lassen noch mal eben Groen Peeters ran, den belgischen Schriftsteller, 1959 geboren. Der wirft einen kritischen Blick auf die Hauptstadt Belgiens.
Petit
Paris, nennt man Brüssel in einem freundlich gestimmten Augenblick. Dites, nous sommes à Paris? Mais non, c'est Bruxelles. Partons donc. Was ist dieses Vaterland anders als eine verlorene Medaille, ein Tedeum in der Kirche? Für die Franzosen sind Belgier Idioten, dumme Belgier für die Niederländer. Es ist die Hauptstadt eines unmöglichen Landes. Dieses Land schrumpft und zerfällt. Es ist dem Untergang geweiht. Brüssel ist auch nicht zu übersehen. Die Vorstädte, das Ballungsgebiet, die Region Brüssel-Hauptstadt. Es ist lächerlich. Ein Fünfeck mit 19 Gemeinden. Es ist eine Stadt voller Dörfer. Hier wuchert die Administration. Eilen die Sekretärinnen herum, plappern die Übersetzer von Europa in den verschiedensten Sprachen. In dieser Stadt trachtet man danach, das Unvereinbare zu vereinen. Jeden Morgen verschluckt diese Stadt Hunderttausende und lässt sie abends müde zurückkehren. Arbeiten, arbeiten. Toujours ce boulot. Dies ist die Transitstadt, die Rein- und Rausgehstadt. Dies ist die Stadt der einen Nacht, denn so manchen Besucher greift sie noch eben bei seiner Jacke und bläst ihm hinterhältige Lustgefühle ins Ohr. Ach, meine liebe, schmutzige Stadt. Alles, was schön ist, muss weg. Hier schlug eine Bombe ein, die Häuser wurden niedergeknüppelt, dein Verputz bröckelt in grauen Plättchen herunter, deine Dachfirste liegen bloß. Aus den Fenstern ragen hölzerne Stellagen heraus, bewachsen mit Bäumen und Farn. Es schwebt immobiles Geld. Wohlan, hier 20 glänzende Türme, Tiefgaragen und eine Galerie mit Geschäften, die man besucht, um gesehen zu werden. Brüssel ist ein Dschungel, eine besetzte Stadt. Dies ist die schönste Stadt des hässlichsten Landes der Welt.
Brüssel. Hier malten Peter Bruegel, René Magritte, hier flanierten Paul Verlaine, Arthur Rimbaud und Georges Simenon. Hier ersann Karl Marx sein Manifest, hier wurden selbst die Pommes frites zu einem besonderen Leckerli. Und Belgien bescherte der Welt auch noch Lucky Luke, Tom und Struppi und die Schlümpfe. Brüsseler Spitzen überlebten die Besatzungsarmeen aus Spanien, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und auch die deutschen Soldaten. Überlebt hat auch all das der Schutzheilige der Stadt, St. Michael, ein Engel, und man kann schon sagen, geschlechtsloses Wesen, anders als Mannequin Peace, das unentwegt pinkelnde Wahrzeichen der Stadt. Das größte Geheimnis aber ist, dass Brüssel nicht aus einer Stadt, sondern aus 19 Städten besteht. Jede Gemeinde hat ihr eigenes Rathaus, ihre eigene Stadtverwaltung, wir haben gerade eben schon davon gehört, ihre eigene Obrigkeit sozusagen, und das programmiert sozusagen das Chaos vor, was auch Sebastian Schöbel erfahren musste, als er von Berlin nach Brüssel zog.
Meine Frau und ich, wir lieben unser kleines rotes Auto. Es hat uns von Berlin nach Wales gebracht, nach Tirol, an die Nordsee, an die Ostsee, durchs Baltikum und nach Kaliningrad. Die schönste Fahrt aber war die von einer Pankower Klinik zurück nach Hause mit unserem Neugeborenen auf der Rückbank. Klar, dass uns das Auto auch nach Belgien begleiten muss, wo wir seit Januar wohnen. Der Plan schien so simpel. Auto bei der Botschaft in Brüssel ab und gleich wieder anmelden. Kann ja nicht so schwer sein, wir sind schließlich in der EU und so. Los geht's mit der Anmeldung bei der Gemeinde Skarbek in Brüssel. Perso, Arbeitsvertrag, Mietvertrag und Krankenversicherungskarte muss ich vorlegen. Jeweils dreimal kopiert, dazu 4 Passfotos. Dafür hat man in ein paar Tagen seinen belgischen Ausweis, verspricht die freundliche Dame vom Bezirk am Telefon. Im Januar. Das kleine rote Auto abzumelden wäre kein Problem, es wieder anzumelden aber schon. Dafür braucht man erst einmal eine belgische Versicherung. Die findet man schnell im Internet, aber sie braucht unbedingt eine Zollfreiheitsbestätigung. Die kriegt man im Zollbüro am Brüsseler Hafen. Das hat laut Internet bis 12 Uhr auf, in der Realität aber leider nur bis 11 Uhr. Zweiter Versuch am nächsten Tag vor 11 Uhr. Stempel auf das Kfz-Anmeldeformular, 2 Euro gezahlt, fertig. Es ist bereits März, als der belgischen Versicherung auffällt, wir brauchen ja noch den Schadensbericht ihrer alten Versicherung. Die deutsche Versicherung meint, das brauchen die Belgier nicht. Die Belgier sagen, oui, oui, das brauchen wir schon. 2 Wochen später hat die alte Versicherung dann endlich den Bericht geschickt. Dann fällt der belgischen Versicherung auf, ach so, ein ausländisches Auto, ja, dann müssen sie persönlich in die Filiale kommen. tut man mit der geballten Faust in der Tasche. 20 Minuten später aber ist das kleine rote Auto versichert. Es steht inzwischen aber nicht mehr in Brüssel, sondern 240 Kilometer entfernt in Deutschland bei den Schwiegereltern, weil man in Brüssel überall einen Anwohnerparkausweis braucht, um sein Auto abzustellen. Und den bekommt man nur, wenn man ein belgisches Nummernschild hat. Ein Knöllchen in Brüssel kostet übrigens 25 Euro. Nach dem 10. habe ich aufgehört zu zählen. Gezahlt habe ich sowieso keins davon. Es ist inzwischen April geworden. Endlich sind alle Papiere da, auf geht's zur Kfz-Meldestelle. Wo dem Angestellten auffällt, hoppla, Sie sind ja noch gar nicht in Belgien registriert. Stimmt, die im Januar beantragten Personalausweise, Sie sind immer noch nicht da. Und ohne geht es leider nicht. Inzwischen ist es Mai. Das kleine rote Auto steht noch immer bei den Schwiegereltern. Ohne Nummernschilder, aber dafür unter einem schönen schattigen Baum. Wir besuchen es jetzt regelmäßig. Hatte ich erwähnt, dass wir es einst als Jahreswagen bekommen haben? Mit einer Erstzulassung in Brüssel, Belgien.
Längst angekommen in dieser Stadt, die wie das gesamte Land von seinen Gegensätzen lebt, ist unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Und zwar in einer Stadt, in der die EU-Beamten nicht nur die Gurkenlängen regulieren, sondern eben jede Menge zu tun haben. Jeden Tag wechselnde Themen, die nicht nur Europa bewegen, stets wiederkehrende Themen und Themen von Bestand, die nicht einfach so zu regeln sind. Jüngstes Beispiel die Sache mit dem Brexit. Seit gestern wird verhandelt. Erstmals reden Briten und Europäer ernsthaft über die Konditionen für den Ausstieg aus dem Königreich, aus der EU. Und den Briten dämmert jetzt wohl erst so richtig, wie kompliziert dieser Brexit sein wird. Andreas Meyer-Feist, wird er denn bis 2019 über die Bühne gehen? Eher unwahrscheinlich, oder?
Ja, wenn die Briten weiterhin ohne Aktendeckel und eigene Ideen kommen, dann ja. Aber ich glaube, das ist eine britische Idee, nach dem europäischen zu viel das eigene Nichts dagegen zu stellen. Und der Brexit wird natürlich die große Unbekannte sein, 2019 auch natürlich für Brüssel. Ich würde mal sagen, das ist kein Ereignis, das ist auch kein Prozess, sondern wir müssen uns daran gewöhnen zu sagen, dass das ein politischer Lebensstil ist. Und dieser Lebensstil wird kein Ende haben, bis er altmodisch geworden ist. Und wenn er dann altmodisch geworden ist und der Brexit nicht kommt, also vielleicht zurückgezogen wird, er wird es immer geben in den Köpfen. Dieser Brexit wird nie weg sein. Und wenn sich die Briten nochmal anders überlegen, dann müssten sie das auch ganz schnell tun. Je länger sie zuwarten, desto weniger werden natürlich auch die anderen bereit sein zu sagen, Schwamm drüber, ihr bleibt bei uns. Ich glaube, es wird aber ein großes Theater geben an diesem wohl denkwürdige 29. März 2019, Punkt Mitternacht, dann soll es ja soweit sein, wenn die Flaggen eingerollt werden und dann am Fährhafen von Calais die Lastwagen stehen, weil sie jetzt vielleicht doch erstmal Zoll zahlen müssen und in den britischen Kaufhäusern leere Regale stehen, weil die Waren nicht nachgeliefert werden. Also die Sache ist nicht unkompliziert, aber es gibt niemanden von den Briten in Brüssel jedenfalls, der noch wirklich hinter der ganzen Sache steht. Aber wichtig ist eben auch, die Insel wird nicht einfach wegschwimmen. Das Leben und die Wirtschaft gehen weiter, wohl auch für die EU und wohl auch für die Briten in Brüssel.
Ein anderes Thema, das nicht wegschwimmt, das auch heute wieder die Themen der Zeitungen beherrscht, Italien und die Flüchtlinge. Der italienische Journalist und Schriftsteller Mario Fortunato hat heute in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, Europa ließe Italien mit dem Flüchtlingsproblem alleine. Und damit steht er auch nicht alleine mit dieser Meinung. 1000 kämen über das Meer täglich. Er ist der Meinung, dass sich an diesem Migrationsproblem das Schicksal der EU entscheiden werde. Könnte das so sein?
Wohl weniger am Migrationsproblem, aber doch an der Frage, wie wir mit unserer europäischen Nachbarschaft umgehen, die ja sehr nah ist, obwohl sie vielen sehr fern erscheint. Und es gab vor langer Zeit ja mal Pläne, ganz Nordafrika sehr nah an die EU anzubinden, politisch und ökonomisch. Das hat sich als Illusion erwiesen. Aber die Frage entscheidet sich eben genau in diesen Staaten. Werden diese Staaten fähig sein, vernünftige Regierungen zu bilden, ihren Bürgern den Lebensstandard zu ermöglichen, der wirtschaftlich auch entsprechend ist, möglich ist. Und hier versucht die EU natürlich voranzukommen. Das Problem sind die Leute und die Regierungen dort. Mit wem kann man reden? Welche Regierungen sind überhaupt verlässliche Partner? Deswegen natürlich auch das sogenannte Migrationsproblem oder die Migrationsfrage, so heißt es inzwischen hier. Und die Zukunft wird natürlich nicht sehr schön sein. Es wird knallharte Abgrenzungen geben. Für die EU selbst sehe ich da aber nicht so schwarz. Aus der EU-Grenze, aus der Grenzwache, die es ja jetzt schon gibt, wird sich wohl eine gemeinsame Migrationspolitik entwickeln. Da bin ich ganz sicher, mit einheitlichen Asylstandards auch. Und vielleicht am Ende auch mit einem europäischen Punktesystem, das die Einwanderung aus Drittstaaten dann auch steuert.
Nun bringt sich auch ein anderer im Moment in Stellung und versucht etwas zu steuern, nämlich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat EU-Partnern, die sich einer Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, erneut mit Sanktionen gedroht. Das hat er schon mehrfach jetzt getan in letzter Zeit. Er hat gesagt, wer keine Flüchtlinge aufnimmt, der kann auch kein Geld aus dem EU-Haushalt mehr bekommen. Das hat er heute im Südwestrundfunk betont. Diese Verweigerung von Solidarität müsse finanzielle Konsequenzen haben. Hört das eigentlich jemand in Brüssel oder ist das alles nur Wahlkampfgeplänkel im eigenen Land hier?
Nein, das wird die Politik der Zukunft sein. Das hat weniger mit den aktuellen Problemen zu tun, eher mit der künftigen Finanzplanung. Wenn die Briten gehen, fehlt natürlich viel Geld in den Kassen. Und die Mentalität in vielen europäischen Staaten, aus Brüssel nur Geld zu nehmen und ansonsten nicht mitzumachen, die wird künftig wohl auch dann in gewissen Grenzen abgestraft. Mitmachen bedeutet aber auch, gemeinsame Werte zu akzeptieren, gemeinsame Beschlüsse mitzutragen. Und das wird in Zukunft viel wichtiger sein als heute.
In Brüssel, das hören wir immer mal wieder von Ihnen, Andreas Mayer-Feist, geht es immer auch ums Geld. Kein Mitgliedstaat führt so viel Geld an Brüssel ab wie Deutschland, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet. Kann man daraus schließen, Deutschland ist der Zahlmeister der EU oder ist das ein Mythos, einer von vielen?
Ja, Zahlmeister ist ja so ein altmodischer Begriff. Wenn man Zahlmeister ist, möchte man ja gerne auch etwas haben, also zahlen und etwas bekommen. Und das Zweite wird viel wichtiger werden. Deutschland hat im vergangenen Jahr den größten Beitrag zur Finanzierung des Haushalts geleistet, also der Nettobeitrag, das ist der Unterschied zwischen Beitragszahlungen und Rückflüssen, ist sehr hoch, 15 Milliarden Euro fast. Und direkt dahinter ist zum zweitgrößten Nettozahler der EU vor Frankreich schon Großbritannien aufgestiegen. Und diesen Nettobeitrag, der in Zukunft fehlt, wenn die Briten gehen, den müssen natürlich die anderen Staaten untereinander aufteilen. Und auf Deutschland, würde ich mal sagen, kommt dann ein zusätzlicher Beitrag rund 3 Milliarden Euro im Jahr zu. Da wird aber Deutschland auch mehr mitbestimmen wollen, was mit dem Geld gemacht wird. Da sind wir wieder beim Stichwort Polen. Und das ist eben unbedingt ein Argument auch für alle, die sich heute wenig solidarisch zeigen, dass sich nochmal ganz genau zu überlegen und auch mehr solidarisch mitzumachen. Dann werden Sie auch weiterhin finanziell die Förderung bekommen, die Sie bis jetzt noch bekommt.
Also Sie würden bei all dem, was Sie hören, viele sprechen ja von einem riesigen Regulierungsmonster, würden Sie vermutlich sagen, es lohnt sich für all das einzutreten und zu kämpfen, weil dieses Europa eben ein ja ganz wichtiges Ding ist.
Ich glaube schon, es ist wichtig, alles unter einen Hut zu bringen. Nur das Problem, dieses Ziel ist etwas aus dem Fokus geraten, weil viele zu sehr sich an diese großen Vergangenheitsmythen gehalten haben. Europa als Friedensprojekt ist ja immer wieder zu hören. Nur viele Menschen erinnern sich natürlich gar nicht mehr, was in den Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre passiert ist, wie man sich da zusammenraufen musste und wie dicht noch die Ereignisse der Vergangenheit spürbar waren. Aber heute geht es eben daran, einen relativ winzigen Teil der Weltbevölkerung, die hier lebt, zusammenzuführen. Und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit auch, um auch den Wohlstand zu bewahren, der aufgebaut wurde. Es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Und gerade jetzt habe ich den Eindruck, dass viele das auch besser verstehen, wenn sie sehen, was in Russland los ist, wenn sie sehen, wie mächtig China auf der Weltbühne agiert und wenn sie sehen, dass auch bisher verlässliche Partner wie Amerika nicht unbedingt verlässlich sind. Ich glaube, das spricht für Europa und das spüren auch die, die in den letzten Jahren gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter.
Andreas Mayer-Feist, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe viel heute von Ihnen gelernt über das kleine Land Belgien, das in manchen Dingen eben ganz groß ist und dem dann doch wieder vieles unvereinbar erscheint. Zum Schluss tritt bei uns noch der Belgier Jacques Brel auf, der gerne mal über die Hassliebe zu seiner Heimat gesungen hat. Das erschien uns wenig versöhnlich, daher jetzt der Titel Le Plat Pays, so heißt es. Das flache Land, das nur Kathedralen als Berge hat. Eine Liebeserklärung an Belgien. Mein Name ist Angela Fitsch, einen schönen Abend.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien,